Clara.
Christian.
Das Jahr nähert sich dem Ende. Es ist Zeit für uns hier im Klimalabor, so ein bisschen ein Fazit zu ziehen, Revue passieren zu lassen, das Jahr.
Uff, ja, also ich habe mal drüber nachgedacht und mir ist ein Zitat, was, glaube ich, unseren Podcast dieses Jahr insgesamt sehr geprägt hat, eingefallen. Und zwar, die Energiewende steht an einem Scheideweg.
Das war Katharina Reiche.
Das war Katharina Reiche und zwar bei einer Pressekonferenz, die für mich auch das Jahr ganz gut zusammenfasst, wo ich drin saß. Das war im September, als Katharina Reiche ihr Energiewende-Monitoring vorgestellt hat und dazu auch gleich ihre Interpretation, nämlich den 10-Punkte-Plan für die Energiewende. Ja, das war auf jeden Fall interessant und hat vieles von dem, was gerade hier in Bewegung ist, ganz gut zusammengefasst.
Ich habe das ja immer so mit Themen verbunden, das Fazit. Und ich glaube, das waren so Kosten senken, wir wollen Strompreise senken, wir wollen nebenbei auch noch die Industrie retten. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir uns für den richtigen Weg entschieden? Schwarz-Rot ist jetzt 7 Monate im Amt. Macht Schwarz-Rot einen guten Job? Macht Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin und als Energieministerin einen guten Job? Haben wir die Energiewende, wie angekündigt, verschlankt und sparen dort jetzt Geld? Oder haben wir sie vielleicht doch abgewürgt? Weil die Beschwerden werden, glaube ich, nicht leiser, sondern so ein bisschen lauter, auch so aus der erneuerbaren Branche.
Und ganz viel davon steckt eben in dieser Pressekonferenz und in diesem Energiewende-Monitoring drin. Um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, es wird sich noch zeigen. Hm. Der Industriestrompreis kommt, aber erst im kommenden Jahr, 2026 also. Private Haushalte, für die wird die Stromsteuer erstmal nicht gesenkt. Das war ein großes Thema. Die Gaskraftwerke kommen auch, allerdings deutlich weniger als die 20 Gigawatt, die Katharina Reiche eigentlich wollte. Also ja, irgendwie hängt alles ein bisschen in der Schwebe.
Genau. Und wir wollen heute in der vorletzten Folge des Jahres so ein bisschen mal schauen, bewegt sich das Pendel in die richtige Richtung? Und haben uns dafür genau den passenden Gast ausgesucht, nämlich Kerstin Andrea. Sie saß von 2002 bis 2019 für die Grünen im Bundestag und ist seit November 2019 die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW. Da sitzen, glaube ich, alle großen wie kleinen deutschen Energieunternehmen drin, von den ganz kleinen kommunalen bis hin zu RWE, NBW und E.ON, also die ganz großen Namen. Und sie ist derzeit auch Energiemanagerin des Jahres. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Kerstin Andrea.
Ja, hallo, ich freue mich auf den Podcast.
Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Wir möchten gerne hören, was ihr denkt. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau, vielen Dank. Kerstin Andrea, welche Schulnote würden Sie denn Schwarz-Rot für die bisherige Arbeit geben?
Also wenn 1 sehr gut ist und 6, was war das, glaube ich, nicht mangelhaft, sondern unbefriedigend.
6 nicht eigentlich gar nicht teilgenommen.
Oder gar nicht teilgenommen. Also unter den gegebenen Voraussetzungen, und die sind wirklich, wirklich schwierig, würde ich vielleicht überraschenderweise tatsächlich eine 2 geben.
Eine 2? Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
Naja, besonders gut ist jetzt eine 2 plus oder eine 1 okay, bis 2. Ja. Das Wesentliche ist für mich, dass wir nach diesem Monitoring-Bericht und nach den Ankündigungen auch im 10-Punkte-Papier eigentlich sehen, im Wesentlichen geht es weiter auf genau dem Weg, wo wir sind. Die erneuerbaren Energien werden ausgebaut, sie sind das Zentrum der Stromversorgung, wir haben einen Partner, das ist das Gas, wir haben einen klaren Fokus auf die Netzinfrastruktur, total wichtig, und wir brauchen Flexibilität und Digitalisierung. Also in den Ansagen ist klar, dass der Pfad weiter beschritten wird. Das Wasser fließt den gleichen Bach runter. Das ist gut, deswegen die 2. Aber es ist natürlich ganz viel noch in der Schwebe. Also die muss sich jetzt, vielleicht ist es so ein Halbjahreszeugnis, wo man auch nochmal die Botschaft gibt, pass auf, muss dann aber am Ende auch eine 2 auf dem Endjahreszeugnis werden. Und da muss dann noch ein bisschen was passieren.
Ist ja interessant, dass Sie sagen, es ist gut, weil alles so weitergeht wie bisher. Ganz viele hatten ja den Eindruck, jetzt muss aber ganz dringend eine Wende wirklich kommen, eine Energiewende in dem Sinne, dass es wirklich günstiger wird, weil das ja die Industrie und auch die Verbraucher so stark belastet.
Genau, also entscheidend war mir erstmal nur, dass wir bei der Auswahl oder bei unserem Energiemix und bei der Hardware und bei der Frage, wie wir zwischen erneuerbaren und steuerbaren Kapazitäten und Netzinfrastruktur keinen radikalen Systemwechsel bekommen, dass wir nicht auf andere Energieträger umsteigen, dass wir nicht sagen, die Kohlekraftwerke laufen länger. Also so, da ist, das meine ich mit, da fließt das Wasser den gleichen Bach runter. Aber es ist auch richtig, dass ein großer Schwerpunkt auf das Thema Kosteneffizienz gelegt wird. Und da liefern auch wir. Wir machen uns seit langem darüber Gedanken mit unseren verschiedenen Wertschöpfungsstufen, also mit der Erzeugungsseite, mit der Netzseite. Wie kann man eigentlich das System optimieren, die Kosten runterbekommen, die vielen Vorschläge, die wir machen, müssen natürlich auch aufgegriffen werden und übersetzt werden. Und da gibt es schon wirklich viel zu tun, von der Frage, wie kriege ich Erzeugung und Netz gut zusammen, wie wirken Preissignale, also da, wo sich's lohnt, soll man auch bauen sozusagen, also Erzeugungsanlagen aufbauen. Aber auch die Frage, wie kriege ich im Genehmigungsverfahren, bei der Regulierung, bei der Bürokratie wirklich auch mal eine Dämpfung hin, dass die Unternehmen auch wieder die Sachen machen können, die sie eigentlich machen wollen. Also je mehr ich über meine 2 nachdenke, will ich immer noch bei der 2 bleiben, aber sagen, das mit dem Halbjahreszeugnis stimmt und wir haben eine ganze Menge ins Hausaufgabenpaket gepackt.
Das heißt aber, diese Aussage, die immer wieder kam, vor allem auch von Frau Reiche, wir müssen jetzt das Energiesystem und die Energiewende mal wieder vom Kopf auf die Füße stellen, das würden Sie sagen, war eher so ein bisschen Aufregung, ein bisschen Verpackung drumherum, vielleicht an die eigene Klientel, weil eigentlich geht alles so weiter, wie es auch schon vor der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht wurde.
Genau, die Füße laufen weiter und wir standen auch nicht auf dem Kopf, sondern wir wissen letztlich, die Branche weiß ziemlich genau, was zu tun ist. Und wir haben in allen Feldern, über die ich reden kann oder über die wir vielleicht noch reden, sehr konkrete Vorschläge, die am Ende dazu führen sollen, dass es uns gelingt, zum einen das energiewirtschaftliche Dreieck, was quasi unsere Basis ist, also ein Austarieren zwischen Klimaschutzfragen, Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit, weil alles ist wichtig, dieses weiter konsequent voranzugehen. Und deswegen würde ich sagen, diese Füße laufen, lasst uns laufen. Also weg mit viel, da kann viel Regulierung weg, da können viele Freiräume geschaffen werden, da gibt es Innovationspotenziale, die sind großartig. Aber wir müssen eben ein paar Ansagen von der Regierung schon bekommen, da kommen wir vielleicht noch auf die Wärmeversorgung zu sprechen. Also ein paar Sachen stehen wir jetzt in der Schwebe. Dieses Bild vom Kopf auf die Füße zu stellen, da habe ich mich dagegen gewehrt. Ich habe mich auch gegen Neustart der Energiewende gewährt, weil das ein bisschen so klingt, als wäre alles falsch gewesen. Und das ist ja mitnichten der Fall. Aber wir müssen nachjustieren, auch teilweise Kurse korrigieren, neue Aspekte auch noch mit aufnehmen, aber im Wesentlichen natürlich die Kosten runterbekommen.
Sie als Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft vertreten ja mehr als 2000 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Unternehmen alle, wie sagt man das so schön, auf demselben Blatt Papier schreiben oder arbeiten oder an einem Strang ziehen?
Im Wesentlichen ja. Die Energiebranche ist eine sehr progressive Branche, weil wir natürlich wissen, dass über die Energiewende die enorme Investitionspotenziale von uns ja benötigt, also die neuen Erzeugungsanlagen aufzubauen, auch alte Erzeugungsanlagen abzuschreiben und schlussendlich aus dem Markt zu nehmen. Insbesondere die Infrastrukturen, die Frage, wie alles zusammenpasst. Und das ist schon eine sehr progressive Branche, die nach vorne läuft. Dass es da jetzt ein paar gibt, die wahrscheinlich sagen, das ist alles zu viel oder das kriegen wir alles nicht mehr hin, gibt es viele Gründe für. Die sagen, aufgrund von den regulatorischen Anforderungen, aufgrund von den ständig neuen Regeln, aufgrund von neuen Digitalisierungsanforderungen und Ansprüchen, können wir einfach mit denen, auch unser Tag hat 24 Stunden und den Kapazitäten, die wir haben, das gar nicht mehr umsetzen. Die sagen, finde ich zu Recht, pass mal auf, das ist so kann ich da nicht mitgehen. Aber im Grundsatz bei der Frage der Transformation ist die Branche schon sehr geeint.
Weil das ist so mein Fazit für dieses Jahr. Wir hatten unterschiedlichste Unternehmen oder auch Verbände hier, der Elektrohandwerk, die viel Solaranlagen installieren, Unternehmen wie 1,5 Grad, also auch so in Klammern erneuerbare Energien. Wir hatten Unternehmen aus der Windbranche, also vor allem so aus dem erneuerbaren Bereich, die gesagt haben, ehrlicherweise, wir haben nicht mal Kontakt zur Wirtschaftsministerin, die kommt nicht zu unseren Messen, obwohl sie dort Schirmherrin ist. Wir erreichen sie nicht, sie antwortet nicht auf Rückfragen. Und dann gibt es halt Unternehmen, und das merkt man sehr doll, zum Beispiel E.ON. Also es sieht immer so aus, als ob der E.ON-Chef Leo Birnbaum und die Ministerin Reiche so ein bisschen so im Tandem Statements abgeben und Interviews und sich auf Veranstaltungen treffen. So, da merkt man, okay, er hat das Ohr der Ministerin und die erneuerbare Branche eher nicht.
Also es liegt mir jetzt wirklich nicht zu, das so zu bewerten, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich kann meine Arbeit bewerten und das, was der Verband kann. Und wir sind schon in einem sehr engen Austausch mit dem Ministerium über alle Ebenen hinweg, also von den Abteilungen und den Referaten mit dem Staatssekretär und auch der Ministerin. Und das ist auch notwendig. Also ein Ministerium, was glaubt, ohne die Branche in ihrer Vielfalt Dinge umsetzen zu können, ist schlecht beraten. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, den Austausch zu suchen. Welchen man sich da persönlich aussucht, ja, das mag gut oder schlecht sein. Da wir selber auch die erneuerbaren Energien bei uns ja im Verband haben, hoffe ich zumindest, dass wir über diesen Weg die Anliegen der Erneuerbaren gut vertreten können und auch im Ministerium vertreten können. Und den Eindruck habe ich auch. Aber dass das natürlich nuanciert anders ist. Ich meine, Katharina Reicher hat eine andere Historie und eine andere politische Gesinnung, als es Robert Habeck hatte. Mhm. Und das liegt ja jetzt auf der Hand, dass sich da auch Dinge ändern. Und deswegen ist es für mich so wichtig zu sagen, in der Grundanlage ändert sich aber nichts. Weil das ist für mich das Bedeutsame.
Eine Grundannahme hat sich aber schon geändert und das ist die Frage, wie viel Strom brauchen wir eigentlich noch in Zukunft? Das ist eine der Kennzahlen, über die sehr viel diskutiert wurde. Von etwa 750 Terawattstunden hat jetzt Katharina Reich in ihrem Energiewende-Monitoring gesagt, naja, es sind eher 600 bis 700 Terawattstunden Strom, die wir in Zukunft brauchen werden. Und sie begründet das eben damit, also in Zukunft kann man auch sagen, 2030 ist hier im Blick, und sie begründet das damit, dass sich in den letzten Jahren eben der Stromverbrauch nicht so entwickelt hat, wie zunächst prognostiziert oder irgendwo ja auch erhofft. Weil aus Klimaschutzsicht kann man ja immer sagen, wenn mehr Elektroautos auf die Straße kommen, wenn mehr der Industrieprozesse elektrifiziert werden, dann steigt der Stromverbrauch hoffentlich aus dieser Perspektive. Insofern gab es da natürlich schon gerade aus der erneuerbaren Branche die heftige Kritik daran, dass das eben, naja, auch ein Versuch ist, das Ganze eigentlich auszubremsen und zu sagen, lass uns doch lieber ein bisschen länger auf Gas setzen. Wie haben Sie diese Kennzahl bewertet und sagen Sie, naja, laufen die Füße etwas langsamer? Sie haben eben dieses Bild benutzt, zwar noch in die richtige Richtung, aber eben doch deutlich langsamer.
Also die Elektrifizierung, das vorangestellt, ist tatsächlich ein entscheidender Hebel für mehr Klimaschutz. Der ist unter einem Wirkungsgesichtspunkt relevant. Wenn Sie Strom direkt nutzen, dann ist das die beste Wirkleistung, die Sie organisieren können. Je mehr es uns gelingt, Mobilität und Gebäude zu elektrifizieren, je mehr es gelingt, die Industrie zu elektrifizieren, umso besser für das Klima. Und deswegen sind wir sehr klar, dass wir die Elektrifizierung vorantreiben müssen. Und das heißt natürlich den Stromverbrauch erhöhen. Jetzt ist es aber, wenn man mal auf das Jahr 2025 schaut und sagt, wir haben heute Stand ungefähr 500 Terawattstunden Stromverbrauch, also keine besondere Rocket Science mehr darauf zu kommen, dass uns nicht gelingen wird, das in 5 Jahren auf 750 Terawattstunden, also um die Hälfte zu steigern. Das wird nicht gelingen. Und das war eine Zielsetzung, die im Übrigen länger schon her ist, auch prognostiziert damals übrigens vom gleichen Institut, was jetzt das Monitoring geschrieben hat, also das EWI, dass man gesagt hat, wir werden im Jahr 2030 bei 750 Terawattstunden landen. Und dann hat man eben damals quasi wieder rückwärts gerechnet, was heißt das jetzt für alle möglichen Ziele im erneuerbaren Ausbau, im Verkehr und in den Gebäuden. Und jetzt kommt der Monitoringbericht und sagt, wir geben mal eine Prognose ab. Und diese Prognose ist 600 bis 700 Terawattstunden. Und was kann man eigentlich aus dieser Prognose ablesen? Und es ist relativ einfach. Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Ein Korridor, der 100 Terawattstunden Deutschland, ja, der ist riesig. Ja. Und es ist auch eine richtige Aussage, weil es hängt von so vielen Faktoren ab. Wie entwickelt sich zum Beispiel die Stromnachfrage durch Rechenzentren? Sind die auf einmal der totale Gamechanger? Wie werden wir im Bereich Mobilität mit Beschlüssen, die jetzt vielleicht von der europäischen Ebene nochmal kommen, anders auf Elektrifizierung im Verkehr schauen müssen? Welche Rolle spielt der Schwerlastverkehr? Wird die Industrie vielleicht doch, weil die Gaspreise wieder ansteigen, deutlicher elektrifizieren? Wir wissen es nicht. Und deswegen haben wir mal angeschaut, was heißt das jetzt für den erneuerbaren Ausbau? Und ich bin froh, dass der Koalitionsausschuss vor 3-4 Wochen, als er getagt hat, ganz deutlich gemacht hat, wir bleiben bei dem Ziel 80% Erneuerbare bis 2030. Jetzt könnte man ja sagen, 80% von 600 ist natürlich weniger als 80% von 700. Nur wenn man das jetzt, ich brauche jetzt nicht ausrechnen, aber fein ziseliert, kommt für uns bei raus, ganz konsequent die Ausbauziele auch in ihren Größenordnungen konsequent weiterzugehen für PV, für Wind an Land, für Wind offshore, für Wasserkraft, also für alles, was so im Bereich der Erneuerbaren zur Verfügung steht. Weil natürlich die Elektrifizierung am Ende nur dann dem Klima nutzt, wenn sie aus den erneuerbaren Energien kommt. Also Elektrifizierung via Kohlekraftwerke ist natürlich kein CO2-Bringer. Insofern, oder also klar, wie ich es meine, ne? Insofern würde ich sagen, die erneuerbaren Branche muss hier nicht Sorge haben. Wir müssen, die größere Aufgabe, vor der wir stehen, ist die Frage, wie kriege ich die Erneuerbaren an die Stelle, wo ich sie brauche? Wie kriege ich die Stromnachfrage zu dem Zeitpunkt, wo die Preise günstig sind? Wie kriege ich diese sogenannten negativen Strompreise in den Griff? Also ganz andere Fragestellungen als wirklich die Fragestellung des konsequenten Ausbaus. Und für die Unternehmen, die ich vertrete, spielen die Erneuerbaren eine Riesenrolle. Das ist das, wo wir rein investieren.
Und da sind Sie ja schon beim nächsten Punkt, dass Sie sagen, es kommt eigentlich darauf an, wie bekommt man das an die Netze angeschlossen. Das ist ja auch die große Diskussion und eigentlich das, was sich diejenigen, die diesen Energiewende-Monitoring-Bericht von Frau Reiche gefeiert haben, erhofft hatten. Die haben dann gedacht, naja, vielleicht bauen wir dann doch ein bisschen weniger zu. Das war ja schon auch die Interpretation, weil im Moment kommen wir nicht hinterher, genügend Netze so günstig auch zu bauen, um überhaupt diesen Strom in der Form nutzen zu können. Es ist ja auch so, dass viele Erneuerbare, also viele aus der Branche da sehr viel dran verdient haben in den letzten Jahren, auch dank Subventionen. Das heißt, die nächste Frage ist ja, gehen Sie das mit, dass man jetzt sagen muss, okay, müssen diejenigen, die erneuerbare Energien ausbauen, die Risiken jetzt auch künftig mehr selbst mittragen, brauchen wir die ganzen Subventionen noch, bei denen es ja auch darum geht, die Stück für Stück abzubauen, so wie Frau Reiche das sieht und kommuniziert.
Also sie muss es sowieso machen, weil wir die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes erwarten. Das muss 27 umgesetzt sein. Das ist eine europäische Vorgabe. Also ein Gesetz ist jetzt einfach in die Jahre gekommen und jetzt muss man das novellieren. Und das ist auch erstmal gut so. Und natürlich wird man sich anschauen müssen, welche Subventionen sind noch notwendig und welche nicht. Und Erneuerbare, die heute einen fast 60% Anteil am Strombereich machen, die sind natürlich schon auch marktlich so weit angekommen, dass man zum Beispiel die Frage stellen kann, gibt es eine neue Förderkulisse, die auch mit viel mehr Markt und damit auch viel mehr, Sie nennen es jetzt Risikoübernahme, aber letztlich im Spiel der Marktkräfte mit zwischen Angebot und Nachfrage unterwegs ist. Das heißt nicht, dass jede Subvention falsch ist. Das ist völlig klar, dass man genau gucken muss, wie viel Markt ist möglich und wie viel Staat und demzufolge Förderung brauchen wir. Und das wird man sich anschauen müssen, da wird man die verschiedenen Instrumente diskutieren müssen. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, was Sie nicht gemacht haben, aber das hört man auch manchmal, Erneuerbaren brauchen gar keine Förderkulisse mehr, das wäre falsch, weil wir tatsächlich nicht den Ausbau abbremsen dürfen. Aber dass da mal geprüft wird, welche Subvention ist noch notwendig und welche nicht, würde ich jetzt als Bürgerin dieses Landes auch gut finden, weil wir sehen manche Subventionen, wo ich auch denken würde, ist nicht notwendig. Also nehmen Sie mal ein anderes Beispiel, eine 70% Förderung bei der Wärmepumpe. Ja, mei, also.
Die brauchen wir nicht, oder?
Naja, die braucht nicht jeder. Es gibt Menschen, die können es bezahlen. Und ich bin schon der Meinung, wir sollten gucken, dass wir gerade Unterstützungsmaßnahmen auch sehr in die Richtung konzentrieren für Menschen, die halt nicht so hohe Einkommen haben, die nicht sich quasi von sich heraus bezahlen können. Also da lohnt jedes Mal das Hinschauen. Aber klar ist, der Ausbau darf nicht abgebremst werden. Die Füße, der Schritt, das Tempo darf nicht langsamer werden. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Das Tempo darf nicht langsamer werden.
Wo Sie hin möchten. Und was dieses genaue Prüfen der Subventionen angeht, würde ich jetzt gerne direkt übertragen auf die Gaskraftwerke. Denn das ist ja die Krux an der ganzen Erzählung in diesem Jahr, dass eben parallel das Wirtschaftsministerium gesagt hat, wir wollen aber 20 Gigawatt, also Gaskraftwerke mit einer Kapazität von 20 Gigawatt ausbauen. Das ist jetzt nicht gelungen, weil die EU-Kommission gesagt hat, so nicht. Das passt dann eben beihilferechtlich nicht. Und dasselbe Prozedere hat Robert Habeck auch schon einmal durchgemacht und war dann auch schon mal runter. Wie sehen Sie das da? Wird da im Moment zu viel noch reingesteckt, zu viel subventioniert, unterschätzt Frau Reiche vielleicht auch die Möglichkeiten über Batteriespeicher und andere Möglichkeiten in Zukunft zu arbeiten? Bauen wir die völlig umsonst, die neuen Gaskraftwerke?
Also ich gebe zu, dass ich über diese frühe Ansage der 20 Gigawatt auch gestolpert bin, weil wir in einer Situation waren, Ende der Ampel und eigentlich fast schlussverhandelt mit Brüssel, ein Paket über 12,5 Gigawatt und ich wäre heilfroh gewesen, wir hätten das. Und zwar schon seit einem Jahr, weil wir wirklich dringend diese Kraftwerke brauchen. Jetzt aber nochmal einen Schritt zur Seite. Der Versorgungsmonitor oder Bericht der Bundesnetzagentur, das wird auch ständig aufgelegt, da wird immer gesagt, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Wie versorgungssicher? Wie ist die und ist es gewährleistet? Und der kommt zu einer relativ einfachen Antwort und sagt, wir haben uns zwei Szenarien angeguckt. Energiewende geht weiter wie geplant. Energiewende geht verzögert weiter. Dann landen wir bei roundabout 22 Gigawatt bis zu 35 Gigawatt, die zugebaut werden müssen. Das heißt, da ist eine Lücke, die geschlossen werden muss. Und da werden wir alles brauchen. Da werden wir über Gaskraftwerke sprechen, da werden wir über Batteriespeicher sprechen, da werden wir über Flexibilitäten sprechen. Völlig unterschätztes Thema. Wie können wir eigentlich effizienter werden? Ja, dass wir den Strom dann verbrauchen, wenn er da ist, dass Flexibilitäten genutzt werden. Also die ganze Bandbreite.
Wir haben ja schon oft über den Smart Meter gesprochen.
Ja, den Smart Meter, genau, den brauchen wir auch. Genau, das geht dann jetzt auch dann mal richtig los. Ne? Aber deswegen fasse ich mir ehrlich gesagt an den Kopf, was Brüssel angeht. Ich weiß nicht, was wir noch tun müssen, um deutlich zu machen, dass wir in eine Versorgungslücke reinlaufen, wenn nichts passiert. Ich weiß es nicht.
Also die EU hätte mehr Gas genehmigen müssen.
Ja, natürlich. Also vielleicht wäre geschickt gewesen, man nimmt einfach das fast schlussverhandelte Kraftwerkssicherheitsgesetz aus der Ampel, was mit Brüssel, wo dann schon der Haken dran war und sagt, damit starten wir jetzt mal, damit einfach mal die ersten Gaskraftwerke gebaut werden. Es ist ja auch nicht so, dass die Dinger so plopp aus dem Boden kommen, wenn man mal sagt, jetzt startet es, sondern die müssen ja gebaut werden. Und es gibt Materialthemen, es gibt die Frage von Menschen, die Baukapazitäten haben. Also das ist ja nicht bing und dann ist es da. Und deswegen bin ich an der Stelle schon ziemlich verärgert und auch ungeduldig, weil wir diese Kapazitäten brauchen. Es ist jetzt wieder ein Jahr vergangen. Ich kann in meiner Branche quasi nicht mehr erklären. Das heißt, immer noch in zwei Wochen gibt es jetzt mal eine Entscheidung. Diese zwei Wochen sind inzwischen zwei Jahre. Und dahinter steht natürlich letztlich die Frage, wie haben wir die Kapazitäten abgesichert, dass unsere Versorgung gewährleistet ist, in den Zeiten, wo eben Sonne und Wind auch nicht liefern.
Können Sie uns da einmal mitnehmen, was die Antworten aus Brüssel konkret sind, von der EU-Kommission vermute ich? Also arbeiten die mit anderen Versorgungsberichten oder was ist die Erklärung dafür?
Ja, das ist mal eine richtig gute Frage.
Vielen Dank.
Genau. Ich glaube, Brüssel hatte immer so ein bisschen die Überlegung, lasst uns doch gleich in den Kapazitätsmarkt reinlaufen. Ja. Die haben ja über neue Beihilferegeln gesagt, boah, wir machen Kapazitätsmarkt, vielleicht soll ich Kapazitätsmarkt gerne, einmal in zwei Sätzen erklären. Also im Prinzip geht es darum, alleine das Vorhalten einer Kapazität wird finanziert. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben überall Krankenhäuser. Die besten Krankenhäuser sind aber, wo keiner drin liegt. Ja, aber sie sind da, weil wenn wir sie dann doch brauchen, kann da einer reinliegen. Aber das Schönste ist natürlich, keiner verletzt sich. Und das ist so ein bisschen bei einem Kapazitätsmarkt auch so. In der früheren Welt hat man gesagt, das ist der Energy-Only-Markt. Das war das Gegenstück dazu. Da sind die Kraftwerke, die verkaufen Strom und damit finanzieren sie sich. Jetzt sind wir aber in dieser erneuerbaren Welt. Das heißt, so ein Gaskraftwerk soll ja gar kein, also in der Idealwelt
gar nicht laufen.
Möglichst wenig laufen, ja, weil ja die Erneuerbaren alles abdecken. Nur es muss halt da sein, weil man es vielleicht ja doch braucht. So, und damit es da ist, muss irgendeiner sagen, okay, bisschen Geld kriegst du schon. Und das ist der sogenannte Kapazitätsmarkt. Also das Vorhalten einer Kapazität wird vergütet. Und Brüssel hat es jetzt recht einfach gestaltet, wie man das beihilferechtlich genehmigt bekommt. Jetzt muss man sagen, recht einfach bei Brüssel und genehmigt, da reden wir über 2-3 Jahre. Ja, das ist ja nicht so, dass sie sagen, unterschreibe ich mal.
Bericht,
ja, ja. Und irre Papier, genau. Ja. Und ich könnte mir vorstellen.
Wir sind kein EU-Bashing-Podcast, aber das stimmt natürlich.
Nein, um Gottes Willen, das kann man ja auch alles so machen. Aber deswegen war immer so die Überlegung, jetzt machen wir mal so ein Schnellboot. Das ist dann diese Kraftwerksstrategie, dass man mal 10 Gigawatt haben oder 12 Gigawatt, genau, ja. Ne? Und dann laufen wir in diesen Kapazitätsmarkt rein und dann können wir auch das alles abbilden, was Bundesnetzagentur prognostiziert hat, was noch dazukommen muss. Und da spielen natürlich Speicher eine Riesenrolle und viele andere Sachen. Und dieses Schnellboot ist halt inzwischen ein Schleppkahn. Ja, das ist furchtbar langsam geworden. Da tut sich gerade gar nichts. Und ich, wie gesagt.
Das könnte aber noch gerade so rechtzeitig kommen.
Naja, also klar, ich meine, Jetzt beginnt 2026, ein Gaskraftwerk braucht 5 bis 6 Jahre, je nachdem, wie schnell man mit der Genehmigung ist, mit der Planung. Jetzt würde ich mal davon ausgehen. Ja, jetzt würde ich aber mal davon ausgehen, dass kluge Unternehmen vielleicht schon mal angefangen haben, ein bisschen zu planen, dass auch eine Bundesnetzagentur schon angefangen hat, mal, wie könnte so ein Ausschreibungsdesign aussehen. Aber am Ende müssen sie es bauen.
Und die EU-Kommission hat aber auch gedacht, dass Deutschland, dass unsere Koalition in diesem Bereich schneller zu Entscheidungen käme? Oder was ist jetzt nochmal?
Naja, nee, das Problem ist, glaube ich, dass tatsächlich durch den Regierungswechsel man nochmal ein Stück zurückgegangen ist. Und dann hat die Kommission gesagt, okay, dann prüfen wir nochmal. Genau weiß ich das aber nicht. Ich war ja auch nicht in den Verhandlungen dabei. Aber die Ansagen und die Berichte, die wir aus den Gesprächen zwischen Berlin und Brüssel bekommen, die sind immer so ein bisschen nebeneinander. Also da gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen, auch wo ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Unterm Strich, wir brauchen die Ausschreibungen für die Kraftwerke und das sind erstmal ganz normal, also Kraftwerke, die auf Erdgasbasis laufen, die werden künftig perspektivisch Wasserstoff nutzen können, weil auch hier Klimaneutralität natürlich notwendig ist.
Viele sind sogar ganz technologieoffen, glaube ich, kann das sein?
Theoretisch kann es weiß Gott was sein, aber dann haben wir ja immer noch einen Emissionshandel, CO2-Bepreisung, also auch dieses ist ein in sich schon schlüssiges Konzept.
Da gehen Sie im Moment von aus, dass es den Emissionshandel dann in der Form noch
gibt. Naja, der ist der Emissionshandel 1. Also der auch für Industrie und Energie, den gibt es ja weiterhin.
Wobei auch da jetzt immer wieder die Rede ist von der Vergabe von mehr freien Zertifikaten und so weiter. Also man sieht schon, dass das ganze System angegriffen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, dass der Klimaschutz gerade flächendeckend Befürworter hat. Und jetzt kommen natürlich auch einige, die vielleicht schon immer fanden, dass die CO2-Bepreisung eigentlich falsch ist. Jetzt ist man in dem internationalen Wettbewerb, die Dinge werden schwieriger. Persönlich halte ich diese Entscheidung für richtig, was die Kommission gemacht hat, dass sie bei den Zertifikaten beim Emissionshandel eine Verlängerung eingebaut hat. Aber das darf keineswegs dazu führen, dass der Emissionshandel insgesamt in Frage gestellt wird. Keineswegs, weil das ist tatsächlich das entscheidende Instrument. Aber um da noch diese Schleife noch zu kriegen, damit es tatsächlich auch in den Investitionen, die heute getätigt werden, immer eine klare Ausrichtung auf den klimaneutralen Energieträger gibt.
Und machen Sie sich Sorgen, dass das am Ende daran münden könnte, dass eben Europa doch alles sehr viel langsamer hinbekommt als der Rest der Welt? Also dieses Interview, ich glaube, Christian hat das eben schon mal einmal kurz zitiert mit Leonhard Birnbaum von E.ON, der hat dann nochmal klar gesagt, die Erneuerbaren haben gewonnen, deswegen müssen wir sie, also im Grunde war dann die Interpretation, deswegen müssen wir sie auch nicht mehr in der Form fördern, wie das mal der Fall war. Wir sehen aber, wenn wir uns den Weltmarkt anschauen, wie massiv sie gefördert werden. Man kann jetzt immer wieder China nach vorne stellen. Ich denke, das hat man einfach dann im Kopf. Und dass sie eben mit einer solchen Werft dort unterstützt und subventioniert werden, dass da natürlich ein Tempo drin steckt, dass wir einfach verlieren, wenn wir hier es sind alles kleine Maßnahmen, die im Einzelnen, finde ich, immer ganz gut erklärbar sind, aber am Ende ist das Gesamtbild eben doch, naja, wir machen es mal ein bisschen langsamer, ein bisschen zurückhaltender, wir verlängern da nochmal freie Allokationen, eben als wir über das Emissionshandelssystem gesprochen haben. Also ist da nicht die Sorge, dass da dann einfach auch der Schwung verloren geht in dem Geschäft?
Naja, also solche Sorgen kann man natürlich immer haben und man sollte sie tatsächlich adressiert auch und fokussiert auch adressieren. So, also da, wo sie mir wirklich Sorgen bereiten, da gehe ich auch sehr rein. Also vielleicht da mal angefangen, ich finde es großartig, dass China in erneuerbare Energien investiert. Sie investieren auch viel in Kohlekraftwerke für ihren heimischen Markt, aber sei mal alles dahingestellt, sie entwickeln viele Technologien und jetzt ist es ja nicht entscheidend für unseren Strommarkt, ob China billigen Strom hat, weil den können sie nicht transportieren, aber sie transportieren die Technologie. Und wir haben sie bei den Solarmodulen fast verloren. Und unsere ganze Solarindustrie ist in einem hohen Maße von chinesischen Modulen abhängig, die auch günstig am Weltmarkt zu bekommen sind. Und trotzdem sagt Europa, wir werden über den ENSIA, also ein anderes Gesetz, aber wir werden gucken, ob wir europäische Kapazitäten, Produktionskapazitäten im technologischen Bereich aufbauen. Solarmodule, Batteriespeicher, also in dieser ganzen, in den ganzen Komponenten für die Erneuerbaren. Und es ist eine heiße Diskussion, weil das wird natürlich dadurch teurer, weil das günstige Solarmodul kommt ja aus China und nicht, wenn es in Polen gebaut wird, in einer europäischen Company. Und trotzdem geht man aus meiner Sicht den richtigen Weg, weil die ganze Frage auch damit zusammenhängt, ob wir resilienter, unabhängiger und strategisch souveräner werden als Europa, nicht als Deutschland. Das spielt hier keine Rolle, als Europa. Wird man aber austarieren müssen. Jetzt reden wir über Local Content, also über die Frage, kann man Anteile in der Produktion sagen, die müssen aber europäisch sein. Also das ist noch eine interessante Diskussion. Wo ich mir die größten Sorgen mache, bei der Frage China und technologische Entwicklung und dass wir wieder nur die Rückschilder sehen und die Rücklichter, ist im ganzen Wasserstoffmarkt. Weil wir haben jetzt viel über die Erneuerbaren geredet, aber wir müssen über die Moleküle reden. Hm. Also der Strom ist 20% unseres...
Wir haben auch eine Stahlindustrie.
Ja, natürlich. Die Frage, also wir werden Moleküle brauchen. Gas, heute Erdgas, jetzt ist es teilweise schon grauer Wasserstoff, aber eigentlich muss es ja ein klimaneutrales Gas werden, ein grünes Gas, ein grüner Wasserstoff. Und das heißt auch, ich brauche heimische Produktion. Und diese heimische Produktion ist der Elektrolyseur. Das ist die Technik dahinter. Mhm. Also es gibt auch noch andere, aber das ist die, über die wir jetzt gerade am meisten reden. Und wenn ich halt im Fünfjahresplan von China lese, dass ein Schwerpunkt der Elektrolyseur ist, dann finde ich, das ist ein so unglaublich deutliches Warnsignal für Deutschland und Europa, dass das die Technologie ist, in die man rein muss. Weil man da auch Wertschöpfungsketten schließen kann, weil man über die sogenannte Sektorkopplung, also ich mache aus Strom Gas, kann das dann wieder nutzen, also Power to Gas, Sektorkopplung ist es nicht, vergessen wir es, Power to Gas. Also die ganze Frage, diesen Energiemix zusammenzuführen und auch zwischen Strom und Molekülen oder Elektronen und Molekülen, das ist so ein deutliches Signal und da wäre meine Kritik an der Bundesregierung. Also deswegen geht es mir um die fokussierte Kritik ist, es geht nicht voran im Wasserstoffmarkt.
Ich glaube, da stand drin im Energiewende-Monitoring oder in der Interpretation von Katharina Reiche davon, das soll nachfrageorientiert gestaltet werden in Deutschland. Sprich, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe, den Wasserstoff, die Bundesregierung wird sich an der Herstellung des Wasserstoffs finanziell beteiligen, wenn er tatsächlich abgenommen werden kann. Und die Industrie sagt aber wir werden den nicht abnehmen, wenn ihr uns den vorher nicht bezahlt, weil
genau,
er zu teuer ist.
Genau, das klassischste Henne-Ei-Prinzip, was wir so kennen. Ja, der eine wartet immer auf den anderen. Und da sind wir weiter. Ich habe ja vorhin mal gesagt, die Energiebranche weiß die Antwort. Und das würde ich an dieser Stelle sehr klar behaupten. Wir sind
Sie haben
da weiter.
Den grünen Wasserstoff.
Ja, wir haben die Antwort. Die Regierung, die Vorgängerregierung, hat das sogenannte Kernnetz konzipiert. Und dieses Kernnetz wird im Übrigen inzwischen gebaut. Da sind Unternehmen, die bauen Kilometer für Kilometer dieses Kernnetz. Was ist das Kernnetz? Es ist die Infrastruktur für Wasserstoff. Damit der irgendwann, wenn er dann mal ankommt, verteilt werden kann und genutzt werden kann. Und das ist ja der entscheidende Punkt bei Henne und Ei. Ist das Zeug überhaupt von A nach B transportierbar? Das ist gelöst, ist auch finanziert. Und die Unternehmen fangen an zu bauen. So, und jetzt habe ich eine Nachfrageseite.
Also schon mal besser gelaufen als bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos zum Beispiel, würden Sie sagen.
Also die Branche liefert die Ladeinfrastruktur astrein, aber das Thema schieben wir, um Gottes Willen. Da fehlten die Autos.
Das
ist wirklich ein anderes Thema. Aber jetzt brauchen wir eben die Nachfrage und das ist die Industrie. Das ist die Energie über die Gaskraftwerke, die perspektivisch Wasserstoff nutzen. Das ist die Kraft-Wärme-Kopplung, die ein großer Nachfrager ist. Es ist natürlich der Schwerlastverkehr. Also da gibt es sehr viele, die sagen, ich würde ihn nehmen. Und es sind auch die Anbieter da, die den Wasserstoff produzieren. Die Problematik ist der Preis. Es ist im Moment für die Nachfrage zu teuer. Und deswegen ist die alleinige Aussage, da wo die Nachfrage da ist, die kriegen es, wird nicht funktionieren, wenn man nicht in irgendeiner Form über einen gewissen Zeitraum dieses Gap zwischen was zahle ich heute und was muss ich dann zahlen, reduziert.
Haben Sie da schon mal Reaktionen gehört, dass nachgesteuert werden soll? Noch? Also ich weiß nicht, Energiewende-Monitoring, September? Es ist jetzt 3 Monate her.
Es gibt eine sehr engagierte Abteilung im Ministerium, die das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz jetzt auf den Weg gebracht hat. Also ja, schöner Name, ne?
Schön lang Deutsch.
Ja, genau. Aber im Grundsatz muss da wirklich Werbe rein. Wirklich Werbe. Und einer unserer großen Ansätze wäre, wir müssen eine europäische Wasserstoffallianz bekommen, die sich mal drum kümmert, dass auf europäischer Ebene die Regulierung kleiner gehalten wird. Weil ein Problem des Wasserstoffs ist, dass das ist total durchreguliert. Das ist, Also die Vorstellung, wenn Sie müssen sich mal vorstellen, einen grünen Wasserstoff in Deutschland zu produzieren, hieße, Sie bauen einen Elektrolyseur und daneben müssen Sie eine neue erneuerbare Anlage bauen. Ja, was man sich ja jetzt vorstellen kann, dass es nicht wirklich witzig ist. Sie müssen also einen neuen Windpark, dann der Elektrolyseur, der muss direkt daneben stehen und nur der Strom darf dann in den Elektrolyseur, damit es dann ein grüner Wasserstoff wird, die sogenannte Zusätzlichkeit, ne? Und das sind Dinge, die machen natürlich alles furchtbar teuer. Also sie sind auch unlogisch, aber sie machen es auch teuer. Und wenn wir
Superkombi.
Ja, yes, genau, Superkombi. Und wenn wir jetzt eine Werbe hätten, dass Deutschland sagt, pass mal auf, wir einen die Länder in Europa, die sich entschieden haben, dass Wasserstoff der Partner für die Erneuerbaren ist und bringen da mal die entsprechende Power dahinter, dann fände ich das sehr schön. Es hat übrigens im Koalitionsvertrag Eingang gefunden, diese Idee. Deutschland wird die führende Nation bei
allem,
Wasserstoff.
Nee, nee. Bei den kleinen Mini-Reaktoren und Fusionsreaktoren, glaube ich, auch.
Ja, also genau. Also auf jeden Fall hätte ich gern diese Wasserstoffallianz gerne auch von Deutschland angeführt. Warum von Deutschland? Weil die Franzosen die Nuclear Alliance anführen.
Und dann stellen wir den Wasserstoff mit Atomstrom aus Frankreich her, oder?
Oder wir kombinieren die Energiemixe in Europa. Mhm. Und wenn wir eine deutsch-französische Allianz an der Stelle hätten, mir geht es da gar nicht ums Gegeneinander, mir geht es da ums Miteinander, das wäre schon echt schön.
Immerhin weiß ich, dass das Thema war beim deutsch-französischen Ministerrat. Also es wurde dort besprochen, es steht auch in dem Papier. Leider ist Frankreich jetzt auch gerade nicht so der stabilste Partner, mit dem man da irgendwie sprechen kann. Aber es ist zumindest in der Mache. Zum Abschluss, Frau André, was würden Sie sagen, wie entwickeln sich die Energiepreise im kommenden Jahr für die Verbraucher? Vielleicht haben Sie gute Nachrichten zu Weihnachten.
Ja, also es ist ja, Strompreis und Energiepreise sind immer eine Glaskugel. Da kriege ich immer ganz schnell eins auf die Finger, wenn ich da was sage. Das werde ich keinen Preis nennen. Aber es lohnt sich wirklich mal anzuschauen. Es wird wieder ruhiger. Wir kriegen sie runter. Es gibt ja jetzt den Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten. Der wird bei den Menschen ankommen. Nicht in der Höhe, wie man es in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Aber das verstehe ich auch nicht, warum so eine Koalitionsvertragspolitik-Psychologie so funktioniert. Aber die Menschen werden schon entlastet werden durch diesen Zuschuss zu den Netzentgelten. Das ist sinnvoll. Und man wird natürlich an ganz vielen Stellen noch arbeiten müssen. Unsere Forderung ist, dass die Stromsteuer auf europäisches Mindestmaß runtergeht. Weil wenn Sie sich anschauen, was die Bestandteile vom Strompreis sind, ist die Hälfte davon Steuern, Abgaben, Umlagen. Da kann der Staat was machen. Er kann ja sagen, diese Steuer nehme ich nicht ein. Dazu müsste er natürlich die politische Entscheidung treffen. Wo gehen die Gelder hin?
Das Problem der klammen Kassen.
Ja gut, aber das Problem der klammen Kassen, die Regierung mit einer 500 Millionen Sondervermögen, die sie sich am Anfang genommen hat, ja noch nicht wirklich optimal gelöst. Also die Entscheidung, wo gehen denn die Gelder hin, wären ja schon richtig gewesen, zum Beispiel die Stromsteuer zu senken. Wir haben vorhin gesagt, Elektrifizierung ist der entscheidende Weg. Es hätte angereizt zum Wechsel in der Elektromobilität und bei den Häusern. Also es hätte auch so einen Zukunftsimpuls gehabt und die Investitionen in die richtige Richtung gelenkt. Wir wissen alle, wo die Gelder auch hingegangen sind. Müssen andere entscheiden, ob das die richtige Maßnahme ist. Für mich wäre es nicht gewesen. Und ich glaube schon, dass wir da noch offene Flanken haben oder dass die Regierung da noch offene Flanken hat. Und die Senkung der Stromsteuer halte ich noch nicht für eine abgeblasene Veranstaltung, sondern gehe davon aus, dass wir damit hoffentlich noch zu tun haben.
Das steht dann mit drin im Zwischenzeugnis und sind, glaube ich, ganz...
Das kommt ins Hausaufgabenheft.
Ich wollte gerade sagen, das sind ordentliche Hausaufgaben fürs nächste Jahr, aber irgendwie auch ein versöhnlicher Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch.
Und danke Ihnen.
Vielen Dank.